Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW.
Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören! Heute zu Gast in unserem Podcast Grüne Städte und Regionen haben wir Professor Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Duisburg Business and Innovation GmbH, der Duisburger Wirtschaftsförderung. Und heute sprechen wir über das Thema der Transformation von Gewerbeflächen.
Gewerbegebiete nehmen ca. 18% der Siedlungsfläche einer Stadt ein und haben meist einen hohen Versiegelungsgrad. Auch deshalb sind sie wichtige und interessante Flächen im Kontext urbaner Klimaanpassung. Daher möchten wir in einer Sonderfolge, bestehend aus zwei Einzelfolgen, zwei Perspektiven auf diese besonderen Flächen, die integraler Bestandteil unserer Städte sind, aufzeigen.
Herzlich willkommen, Herr Beck.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Beck, Sie sind sehr umtriebig in dem Thema. Sie sind auch noch Honorarprofessor an der EBZ Business School in Bochum. Kurz zum Einstieg, was sind Ihre hauptsächlichen Aufgaben als Wirtschaftsförderer und auch als Professor für urbane Transformation?
Also grundsätzlich als Wirtschaftsförderer, Nomen est Omen, geht es natürlich darum, die Prosperität und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Duisburg zu gewährleisten. Das ist immer eine Mischung aus der Förderung des Bestandes, also dessen, was da ist, den Unternehmen vor Ort, den Möglichkeiten vor Ort, der Vernetzung der Akteure, aber natürlich auch der Blick nach vorne. Deswegen heißen wir ja nicht nur Business, sondern eben auch Innovation. Also von dem, was wird morgen eigentlich dann die wirtschaftliche Triebfeder an einem Standort sein und was kann man gerade von Seiten der öffentlichen Hand eigentlich dafür tun, damit zukunftsfähige Konstellationen zustande kommen. Als Wirtschaftsförderer wollen wir natürlich Veränderung erzeugen. Und man kann aber nicht eine ganze Stadt verändern. Und man kann auf der anderen Seite, wäre es zu wenig, nur ein einzelnes Gebäude sich anzugucken. Und deswegen sind Quartiere für uns eigentlich besonders wichtig. In Quartieren hat man meistens eine gewisse Homogenität, wirtschaftlich, kulturell, städtebaulich. Und diese Homogenität kann Veränderung vereinfachen. Und ist, sage ich mal, eine gute Mischung aus dem großen Ganzen einer Stadt und gleichzeitig dem Kleinteiligen eines Kiezes.
Und Gewerbeflächen sind Teil dieser Quartiere?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, gerade im Ruhrgebiet sieht man ja, dass letztendlich die Städte sehr oft eigentlich um die Gewerbe- und Industrieflächen herumgewachsen sind. Also man hat praktisch den Pütt gehabt, man hat das Stahlwerk gehabt, man hat eine große Industrieanlage gehabt und dadurch, dass die Menschen zu einer unglaublichen Vielzahl dort gearbeitet haben, hat man sich dann direkt angrenzend auch Gedanken gemacht, wie sie wohnen können.
Vielleicht nochmal als ganz basic, was ist denn überhaupt eine Gewerbefläche? Also was zeichnet sie aus? Wo liegen sie? Von welchen Größen sprechen wir?
Ganz, ganz heterogen. Also erstmal ist eine Gewerbefläche, wenn Sie so wollen, einfach ein Grundstück, wo es eine planerische Nutzung drauf gibt, die es erlaubt, dass Gewerbebetriebe sich niederlassen. Man unterscheidet da im Planerjargon auf der einen Seite zwischen Gewerbeflächen und dann gibt es noch Industrieflächen. Das normale Gewerbe kann zum Beispiel auch Handel sein oder eben sogenanntes dann nicht störendes Gewerbe, also zum Beispiel ein Dienstleistungsbüro oder irgendwie so etwas, während dann Industrie halt sehr oft Emissionen hat, also zum Beispiel Lärm oder Schadstoffe oder in der Erschließung beispielsweise hohe Verkehrsaufkommen hat und die sind dann ein bisschen anders, die vertragen sich auch nicht so gut mit dem Wohnen. Also insofern eine Gewerbefläche ist ein Grundstück, auf dem wirtschaftliche Aktivität gebündelt stattfinden kann und das auch vor allem planerisch dort vorgesehen ist.
Und wie funktioniert so eine Flächenentwicklung? Nach welchen Regeln und Bestimmungen werden Gewerbeflächen gebaut und geplant?
Ja, sie werden geplant und man muss unterscheiden. Also wenn man jetzt nur von der, sage ich mal, planerischen Perspektive ausginge, also wie viele Flächen sind planerisch gesichert, das heißt, theoretisch können da Gewerbeansiedlungen drauf stattfinden, hat man leider noch nicht so genau einen Überblick darüber, wo wirklich Gewerbeentwicklung stattfinden kann oder schon stattfindet. Also das sagt erstmal nichts darüber aus, ob eine Fläche wirklich am Ende von jemandem gekauft wird, der dann dort einen Betrieb eröffnet oder ob sie da eine Entwicklung hinbekommen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Gewerbeflächen geplant werden, jetzt zum Beispiel hier im Regionalplan, im Flächennutzungsplan oder dann auch ganz konkret, wenn es dann um Bebauungspläne geht, dann wird da auch festgelegt, wo und wie die Erschließung aussieht. Und es ist damit ein ganz integraler Bestandteil in der Entwicklung von Städten.
Sie sind ja unter anderem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung der Stadt Duisburg. Was ist für Sie und für die Stadt Duisburg denn besonders wichtig in der Entwicklung neuer Flächen?
Ich glaube, dass das Ruhrgebiet, aber auch Duisburg, ist ja schon so ein bisschen fertig gebaut. Also die Städte waren alle schon mal größer. Das Ruhrgebiet war auch schon mal größer. Das heißt, es haben mehr Leute hier gelebt. Es gab mehr Arbeitsplätze, gerade im Industriebereich. Und insofern ist es für uns ganz besonders wichtig, dass wir in erster Linie Flächen revitalisieren. Das heißt, dort, wo schon mal Gewerbe war, soll sich in Zukunft auch wieder Gewerbe ansiedeln können. Also das heißt, Brachflächen müssen revitalisiert werden. Und gleichzeitig ist es für eine Stadt wie Duisburg, die eben so stark durch industrielle Nutzung geprägt ist, auch städtebaulich entsprechend geprägt ist, dass wir das Thema der Lebensqualität und letztendlich der Vereinbarkeit von Lebensqualität und Gewerbeflächenentwicklung sehr, sehr stark strategisch angehen. Also das bedeutet, wir wollen bei der Ausweisung von zukünftigen Gewerbeflächen Freiraum und Grünzug nicht anfassen, sondern wir wollen letztendlich die Brachflächenentwicklung im Vordergrund sehen. Und das kostet allerdings dann natürlich auch Geld und ist ein aufwendiger Prozess, weil Sie haben es vorhin ja gesagt, es ist immer am leichtesten, auf die grüne Wiese zu gehen und da letztendlich großflächig zu bauen. Haben Sie am wenigsten Transaktionskosten, Erschließungskosten, was auch immer. Aber das ist eben im Widerspruch eigentlich zur intelligenten Nutzung von Flächen. Ja, vielleicht eine Sache noch. Es gibt natürlich immer noch Regionen, die genauso vorgehen und sagen, wir haben im Grunde genommen die attraktiven Stadtkerne, die sollen im Grunde genommen für Dienstleistungen und Wohnen sein. Und wir haben dann an den Grenzen im Grunde genommen die Gewerbegebiete, ja, die dann auf der grünen Wiese entstehen können. Das funktioniert überall dort, wo es halt letztendlich auch viel Platz gibt. Aber das ist fürs Ruhrgebiet und für Duisburg eigentlich keine Option, weil eben dort, wie ich vorhin auch eingangs sagte, die Gewerbegebiete historisch gewachsen sind und dadurch eben sehr oft auch in sehr zentralen Lagen sind. Und wenn man mal genau hinguckt, diese zentralen Lagen werden in Zukunft auch wieder relevanter werden, weil beispielsweise der Abstand von wo wohne ich hin zu wo arbeite ich einfach immer geringer wird. Und zwar aus Sicht einfach derjenigen, die einen Job dort haben, weil sie sagen, ich habe teilweise gar kein Auto mehr, ich will da mit dem Fahrrad hinfahren können. Ich habe auch, selbst wenn ich ein Auto habe, keinen Bock, 2 Stunden jeden Tag zu pendeln. Also da tut sich was, wo ich sage, dass das Ruhrgebiet eigentlich ganz gut mit diesem Durcheinander oder mit den engen Abfolgen von Gewerbeflächen und Wohnflächen aufgestellt ist.
Ja, da sprechen Sie direkt einen ganz wichtigen und interessanten Punkt an, eben gesellschaftlichen Wandel und auch Wandel der Arbeit. Was ergeben sich denn daraus für Anforderungen oder Aufgaben an die neuen Gewerbegebiete? Also Sie haben es ja eigentlich gerade schon angesprochen, dass es vielleicht eine stärkere Durchmischung zukünftig halt auch einfach gibt von Wohnen und Arbeiten, weil sich Distanzen anders verändern, neue Mobilitätsangebote wichtiger werden. Was sehen Sie da als wichtige Aufgaben an in Zukunft? Was muss eine Gewerbefläche eben auch erfüllen?
Also ich glaube mal zweierlei. Bevor ich mir Gedanken mache, was muss die Fläche erfüllen, müssen wir, glaube ich, immer wieder dafür werben, und das habe ich in der Vergangenheit auch immer mit Vehemenz getan, dass wir überhaupt noch Gewerbeflächen wirklich brauchen. Also die Illusion, dass eine Stadt völlig ohne die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen auskäme, ist gerade im Ruhrgebiet eine gefährliche, weil wir sind, was die soziale oder die sozioökonomische Struktur angeht, hier ja nicht auf Rosen gebettet, und wir brauchen Jobs. Und wir brauchen vor allem neue Jobs, weil wir eben noch viele Branchen haben, die aus sich heraus nicht so stark wachsen, als dass sie beispielsweise Arbeitslosigkeit oder soziale Schieflage signifikant senken können. Und das heißt, nur durch Neuansiedlungen, die auf neuen Gewerbeflächen stattfinden können, können sich letztendlich auch soziale Problemlagen verändern. Und insofern werbe ich immer dafür, dass man auf der einen Seite natürlich mal zur Kenntnis nimmt, dass Gewerbeflächen in Zukunft nicht nur eine Aufgabe haben, eben Unternehmen eine Erweiterungsmöglichkeit oder eine Ansiedlungsmöglichkeit zu bringen, sondern auch gesellschaftlich für eine Stadt und für eine Region, die im Strukturwandel ist, außerordentlich wichtig ist. Wenn man diese Erkenntnis hat, darf man nicht darauf eingehen oder muss man sehr vorsichtig damit sein, dass es natürlich auch Flächenkonkurrenzen gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Duisburg liegt am Rhein, ja, wunderschön. Der Rhein teilt diese riesige, tolle Fluss, teilt die Stadt in zwei Hälften. Und die Industrie hat historisch gesehen, weil sie natürlich die Logistik zu schätzen weiß, ne, und gerade im Stahlbereich, da muss viel Erz und viel Kohle hin und her kommen, die Schifffahrtswege besonders wichtig waren. Also sind eigentlich die schönen Flächen am Rhein sehr oft durch Industrie und Industrieflächen, wenn Sie so wollen, blockiert. So. Da zeigt sich, dass es natürlich eine Nutzungskonkurrenz gibt, weil die interessantesten Lagen, egal wo Sie hingucken, in New York, in London, in Kopenhagen und sonst was, sind ja die Docklands. Also da würde ich auch gerne leben, ja, oder da würde ich sehr gerne meinen schönen Bürojob haben. Und da muss man halt sehr intelligent im Zusammenspiel von Planern und Wirtschaftsförderern rangehen und sagen, naja, wo soll in Zukunft wirklich noch Schwerindustrie möglich sein? Und das heißt auch also imitierendes Gewerbe, da kann man jetzt nicht nebendran wohnen, das würde die Nutzung dort sogar gefährden. Und gleichzeitig, wo kann man vielleicht auch intelligenterweise mal hergehen und sagen, hey, da brauchen wir zumindest mal ein urbanes Mischgebiet, wo Wohnen und Arbeiten wirklich in einem Quartier ohne Probleme möglich ist und beispielsweise die Wasserlage dann noch ein zusätzliches Prä einfach ist, weil es so eine Fläche attraktiv macht. Also was ich Ihnen sagen will, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich glaube, man muss mit der Flächenkonkurrenz, die muss immer ausgehandelt sein und man muss insgesamt darauf aufpassen, dass einfach die Gewerbeflächen, die ja nur noch einen sehr, sehr kleinen Teil der beispielsweise des Regionalplans ausmachen, nicht immer weniger werden. Weil also eines habe ich als Wirtschaftsförderer gelernt, wenn eine Gewerbefläche zu Grünfläche, zum Freiraum oder gar zu einer Wohnfläche wird, wird sie nie wieder eine Gewerbefläche. Aber wenn man dann halt immer weniger hat, dann habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, eben Unternehmen anzusiedeln. Und sowas muss miteinander ausgehandelt werden.
Kann man das denn unter einen Hut bringen? Also könnte man nicht Gewerbeflächen auch grüner gestalten?
Ja, das passiert sowieso. Also ich meine, wenn Sie sich da angucken, ein Gewerbegebiet aus den 70er und 80er Jahren wäre heute schwer vermittelbar. Sie würden es, glaube ich, planungsrechtlich gar nicht mehr hinkriegen, ne, weil man zum Beispiel sowas wie oberflächennahe Versickerung von Niederschlagswasser oder so etwas, da gibt es ja klare Auflagen für. Also der Parkplatz, der so eine Betonwüste ist, den gibt es nicht mehr, ne, sondern der muss im Grunde genommen jetzt aufgelockert sein, da muss Grünbewuchs sein, Dächer müssen begrünt werden. Alles sehr, sehr sinnvolle Sachen, die aber mitunter dann Flächen auch teurer machen, weil sie einfach mehr Infrastruktur erstmal haben, die sie dann ja auf einen Käufer oder einen Mieter umlegen müssen. Und der zweite Punkt ist auch, dass natürlich dort, wo Menschen arbeiten, mittlerweile diese Aufwertung durch zum Beispiel Gastronomie oder die Steigerung der Aufenthaltsqualität extrem wichtig ist. Sie kennen das, Sie können das tollste Büro haben, aber gehen Sie vor die Tür und da ist nichts und Sie kommen da auch nicht weg. Das sind dann nicht mehr die Jobs, die so richtig attraktiv sind und insofern werden sich Unternehmen da auch nicht ansiedeln. Es gibt einen klaren Trend dazu, dass Gewerbegebiete eine höhere Aufenthaltsqualität bieten, dass sie einen höheren grünen Footprint haben und dass sie vor allem, was die Mobilitäts- oder die Erschließung angeht, eben auch modernen Mobilitätsanforderungen Genüge tun. Was aber halt heißt, sie rücken eher wieder dorthin, wo die Menschen leben. Und das, wie gesagt, ist ein Spannungsfeld.
Wie viel Leerstand gibt es bei Gewerbeflächen, bei Gewerbegebieten?
Also wir haben eine eklatante Gewerbeflächenknappheit. Aber nochmal auseinanderhalten, planerisch gesichert heißt nicht am Markt verfügbar. Also zum Beispiel eine Brache, wo es aber eine hohe Kontamination gibt, also Altlasten, oder wo sie keine Verkehrserschließung haben, die ist planerisch gesichert. Der Planer würde mir immer sagen, ja, guck mal, da hast du doch eine Gewerbefläche. Ich sage, ja, da muss ich erstmal 400 Euro pro Quadratmeter investieren, um später 200 Euro zu bekommen. Also die wird, wenn dann keine Wunder geschehen oder die öffentliche Hand das finanziert, wird dort keine Gewerbeansiedlung stattfinden können. Genauso wie zum Beispiel auch Eigentümer, die einfach nicht verkaufen wollen. Die haben eine freie Fläche, aber die sagen, ja, gebe ich aber nicht her, ist auf der einen Seite eine planerisch gesicherte Fläche, auf der anderen Seite für mich als Wirtschaftsförderer irrelevant, weil ich kann sie nicht vermarkten. Also da wird sich auch keiner drauf ansiedeln. Und das sind halt Dinge, die man grundsätzlich erstmal unterscheiden muss. Für die Flächen, die wirklich nicht nur gesichert sind, sondern darüber hinaus auch vermarktbar, die kann man wirklich in so einer Stadt wie Duisburg, obwohl man da den Eindruck hat, dass es da auch ein paar Brachflächen gibt, an einer Hand abzählen. Also das heißt, die Flächennachfrage übersteigt bei Weitem das Flächenangebot. Und das ist auch im Rest des Ruhrgebiets, gerade in den größeren Städten, überall der Fall. Also ein Wirtschaftsförderer kann nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern es ist eine sehr mühsame, kleinteilige Arbeit für eine überschaubare Anzahl von Gewerbeflächen dann zum richtigen Zeitpunkt Nutzer zu finden. Und gleichzeitig, wenn hier ein Elon Musk anrufen würde und sagen, ich will Tesla bauen, oder eine große Batteriefabrik sagen würde, ich finde das Ruhrgebiet aber spannend, das können Sie hier im Moment nicht realisieren, weil es diese großen zusammenhängenden Flächen, die auch vermarktbar sind, schlicht nicht mehr gibt.
Sie hatten gerade schon die Altlasten angesprochen und auch vorher schon die Erschließung von eben Brachflächen. Wenn wir jetzt diesen hohen Flächendruck haben, ist das zu teuer, die zu entwickeln, die Altlasten zu entfernen?
Ja, ich würde nicht sagen, sie sind zu teuer, weil es gute Gründe dafür gibt, dass diese Flächen auch entwickelt werden sollten. Sie sind mit der zunehmenden Knappheit und dem auch bei den planerischen Zahlen mit dem sinkenden Angebot insgesamt, wird natürlich der, wenn Sie so wollen, der Bodensatz, der bisher nicht weggegangen wird, relativ immer größer. Also vielleicht noch vor 10 Jahren, da war so die Brache, die nicht zu entwickeln war, etwas, wo man sagt, ach komm, lass liegen, ich habe noch genug andere Sachen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und jetzt hat man letztendlich im Flächenpotenzial zu einem ganz, ganz großen Anteil nur noch Flächen, die vorher schon mal entsprechend genutzt worden sind. Und im Industriebereich dann heißt das auch schwerindustriell genutzt worden sind. Das heißt, da ist was passiert. Und da muss man auch diese Fläche dann entsprechend wieder herrichten, damit ein Privater sie überhaupt kaufen würde. Und das muss immer wieder halt mit ausgehandelt werden. Insofern glaube ich, dass es eigentlich in Zukunft für Wirtschaftsförderer, für die öffentliche Hand und damit letztendlich auch für die Planer sehr stark darum gehen muss, Flächen zu revitalisieren, also vorgenutzte Flächen zu revitalisieren. Weil auch die Wirtschaftsförderer, auch wenn sie da manchmal in diese Ecke gestellt werden, haben doch kein Interesse daran, die Lebensqualität zu senken, haben kein Interesse daran, dass Wälder irgendwie abgeholzt werden oder die Streuobstwiese weichen muss. Sondern es muss darum gehen, dass wir als Standorte, als Städte attraktiv sind. Und dazu gehört die grüne Infrastruktur. Aber auf der anderen Seite müssen wir Flächen flott machen, die halt schwer flott zu machen sind, die nicht rentierlich sind. Dafür muss es Geld geben, weil der Markt alleine wird das nicht richten.
Sie haben jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen, die Zusammenarbeit mit der Stadtplanung. Arbeiten Sie als Wirtschaftsförderung konkret mit dem Stadtplanungsamt zusammen? Wie sieht so eine Zusammenarbeit aus?
Da gibt es schon ein gewisses Spannungsfeld. Wir arbeiten in Duisburg ganz bewusst sehr, sehr eng mit der Stadtplanung zusammen. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wird wahrscheinlich der Planer über den Wirtschaftsförderer sagen, ja, der verspricht immer so Sachen, da muss doch was passieren. Und ich habe hier jemanden, der sich ansiedeln kann. Dabei beachtet der die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen gar nicht. Und der Wirtschaftsförderer würde sagen, ja, das ist ja hier nicht Planung, sondern eher so Verhinderungsplanung. Ja, du kommst mir da mit 1000 Sachen irgendwie, die ich bedenken muss, dann dauert das auch noch so lang und da muss da noch ein Gutachten her. Im Grunde ist es sehr wichtig, dass Wirtschaftsförderung und Planer sehr, sehr eng und mit einem gemeinsamen Ziel, mit einer gemeinsamen Vision, nämlich die Stadt zu entwickeln, zusammenarbeiten. Und das ist mir in meiner beruflichen Laufbahn wirklich aufgefallen. Das passiert erstmal nicht von selbst. Der Planer ist sehr normativ eingebunden, muss er ja auch. Der Wirtschaftsförderer ist im Grunde genommen sehr vermarktungsorientiert. Und die Kenntnis von den wechselseitigen Chancen, aber auch den Zwängen, die ist extrem wichtig. Und die kommt ehrlicherweise noch oft zu kurz. Und wenn wir das nicht besser machen in Zukunft, werden wir solche Altlastenthemen zum Beispiel nur ganz schwer wirklich effektiv bearbeiten können. Und das heißt, die Unternehmen gehen einfach woanders hin.
Und auch die Themen mit der Flächenkonkurrenz, ja, ne? Das ist ja essentiell, das eigentlich gemeinsam zu bearbeiten.
Ja, bis hin zur Akzeptanz übrigens nicht nur innerhalb der Verwaltung, dass die Gewerbeflächenentwicklung gleichberechtigt ist zu den Zielen der Freiraumentwicklung, der Wohnbauentwicklung oder der Infrastrukturentwicklung, sondern ja auch nach außen, dass man beispielsweise dafür wirbt, dass es auch in der Nähe von Wohngebieten Akzeptanz dafür gibt, dass Arbeit zum Leben der Menschen dazugehört und dass deswegen auch Gewerbe mit angrenzender Wohnbebauung beispielsweise kein Thema ist, wo die Menschen sich dran reiben, sondern wo sie eigentlich sagen, ja, das ist natürlich ein Eingriff in mein Lebensumfeld, ne? Aber auf der anderen Seite hat es eben auch viele Vorteile gerade des Zusammenlebens. Ne? Die Menschen haben Arbeit, die Menschen haben kurze Wege, das ist gut für die Umwelt.
Wir sind ja hier im Podcast Grüne Städte und Regionen und wir hatten es schon mal ganz kurz angesprochen. Fenner, warum sprechen wir denn heute überhaupt über Gewerbeflächen?
Ja, also wir beschäftigen uns ja damit in unserem Fokusthema, wie man Städte grüner, resilienter gestalten kann. Und die Flächen sind ja auch einfach endlich. Und Gewerbeflächen werden da noch sehr wenig betrachtet als Potenzial zu sehen für mehr Klimaanpassung und Klimaanpassungsmaßnahmen. Und deswegen sprechen wir heute darüber.
Und der Klimawandel schreitet ja stetig voran, auch im Ruhrgebiet, auch in Duisburg. Deswegen an Sie, Herr Beck, nochmal die Frage, welche Bedeutung haben denn die Themen Grün und Klimaresilienz für die Entwicklung neuer Flächen?
Also zum einen glaube ich, sie gehören zur Attraktivität und zur infrastrukturellen Klimaresilienz einfach mit dazu. Ich meine, jeder, der heute neu baut, wird sich anders über das Thema Starkregen Gedanken machen, als jemand, der das in den 60er oder 70er Jahren getan hat.
Hoffentlich.
Ja, wenn er es nicht macht, wird es teuer, weil es wird passieren. Also das ist ja keine ideologische Frage, sondern das ist eine pragmatische Frage, dass man sie einfach versucht, sein Gebäude, seine Liegenschaft, die man da hat, möglichst gut an das anzupassen, was einfach einer späteren Nutzung dann auch in der Realität entspricht. Der zweite Punkt ist, zu Recht, es gibt ja auch einfach mittlerweile Auflagen, die sagen, es gibt nicht nur das Interesse des Eigentümers, dass sein Gebäude möglichst gut vorbereitet ist, sondern es gibt eben auch in der Art und Weise, wie öffentliche Infrastruktur jetzt funktionieren muss, die Herausforderung, dass wenn zum Beispiel ein Starkregenereignis ist, dieses Regenwasser oberflächennah versickern kann und nicht in die Kanäle reinkommt, weil die das einfach nicht mehr packen. Und insofern ist es eben auch wichtig, sich daran anzupassen. Da, wo es dann in meinen Augen wirklich noch mal komplexer wird, aber was eben die echten Herausforderungen sind, ist die Frage, wie sehen eigentlich in Zukunft die Mobilitätsanforderungen nicht nur von meinem Betrieb aus, sondern vor allem von meinen Mitarbeitern, die da hinkommen wollen. Für die Zukunft zum Beispiel sind solche Fragen wie Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit mit immer noch individuellen Verkehrsträgern, aber dann eben auch nachhaltigen Verkehrsträgern, total wichtig. Und es darf vor allem nicht zu weit weg sein von einem Bahnhof. Und das sind definitiv so die neueren Sachen, wo ich sage, dadurch zeigt sich auch eine gewisse Resilienz, die darüber hinausgeht, wo das Regenwasser am Ende bleibt. Ja, sondern es ist eben eine, wenn Sie so wollen, Resilienz gegenüber der Verinselung, die Sie sonst hätten, weil sie da vielleicht voll sind und ausgebucht, aber es eigentlich nicht mehr so ganz wettbewerbsfähig ist. Na, dann sterben solche Gewerbegebiete auch langsam oder sie werden halt immer weniger attraktiv. Das heißt, die Nutzer, die da drin sind, die werden, wenn sie so wollen, schwächer. Ja, und dadurch wertet sich das Ganze ab. Und das muss man halt immer wieder durch Nachsteuern verhindern. Ja, und da, wo neu gebaut wird, muss man es halt gleich von Anfang an zeitgemäß und wenn es geht, mit einem gewissen Blick vorausmachen.
Gerade bei diesen kleineren Gewerbeflächen in den Innenstädten, die häufig leer stehen, was muss da passieren, damit es einfacher ist, diese Flächen auch in Wohnraum umzuwandeln? Also dieses Jahr kam ja die Düsseldorfer Erklärung auch raus, wo auch gefordert wurde, dass es einfacher in Zukunft möglich sein muss, diese Flächen umzuwandeln. Was können Sie auch aus der Wirtschaftsförderung vielleicht dazu beitragen? Oder ist das auch in Duisburg für Sie ein Thema?
Also vielleicht nochmal vorab, grundsätzlich, es gibt Gewerbeflächen, die nicht genutzt werden, wo es Leerstand gibt. Das ist sehr wenig, aber es gibt ja auch trotz Wohnungsknappheit massiv Wohnraum, der leer steht. Und beides hat den Grund, dass das meistens Schrott ist. Also umwandeln hört sich so an, ja, wenn ich da im Planungsrecht was ändere, dann geht da sofort jemand hin. Nee, Sie können ändern, was Sie wollen im Planungsrecht. Da geht keiner hin, weil es wahrscheinlich ziemlich harte Gründe gibt, dass man dort weder leben noch arbeiten will. Also es wäre erstmal schon mal sehr wichtig, dass man die Wohnungen, die man eigentlich, die Wohnungspotenziale, die man hat, ertüchtigt und nicht weiter verfallen lässt. Und das Gleiche gilt auch für Gewerbe. Das kann allerdings wichtig sein und auch intelligent, dass man dann sagt, bevor ich jetzt sehr viel Geld in etwas reinstecke, was wirklich nur hart wieder zu drehen ist, kann man nicht über sowas eigentlich mal so wie so eine Art Flächentausch nachdenken. Also, dass man einfach sozusagen intelligenterweise sagt, ich habe beispielsweise eher am Stadtrand etwas, was ich beispielsweise vorher mal als Wohnfläche hatte, das kann ich, aber da sind keine Altlasten drauf, ich kann das vielleicht platt machen und dann kann ich dort einen Gewerbebetrieb ansiedeln und gleichzeitig in der Innenstadt, wo zum Beispiel ein großes Handelshaus war und Wohnen da bisher nicht möglich war, das ist eigentlich für viele Leute interessant, das ist für Studenten interessant, das ist für ältere Menschen interessant, warum kann ich da nicht eigentlich Wohnen realisieren? Und ich glaube, dass wir dafür halt erstmal ein Gefühl kriegen müssen, wie passt das eigentlich in die planerische Betrachtung von Leben und Arbeiten in einer Stadt.
Wir haben darüber gesprochen, über den Flächendruck und den Nutzungsdruck auf diese Flächen. Wenn die Stadt jetzt ein paar Flächen zur Verfügung hat und es gibt eine sehr hohe Nachfrage danach, dann vergeben sie die Fläche an ein Unternehmen. Inwiefern hat denn dann die Stadt eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ihr könnt die Fläche haben, aber dann müsst ihr auch das, das und das beachten und in Richtung Klimaschutz, Klimaresilienz umsetzen. Also nicht den Parkplatz komplett betonieren.
Ich bin ja nicht der Stadtbaurat in Duisburg, deswegen, ich will mich da auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass wenn eine wirkliche Neuansiedlung stattfindet, dass es dann ja wirklich verbindliche Vorgaben gibt, also praktisch eine Neunutzung, also ein Betrieb wird aufgegeben, es kommt zu einer Neunutzung, dann werden auch die Umweltauflagen ja neu festgestellt, beziehungsweise dann auch als ins Pflichtenheft desjenigen, der da baut, übertragen. Der zweite Punkt ist, wenn eine Fläche sozusagen am Reißbrett geplant wird, werden aus meiner Sicht wirklich alle aktuellen Umwelt- und Resilienzthemen sehr, sehr genau beachtet. Wohl wissend, dass die natürlich Infrastrukturkosten hervorrufen, aber eben auch dazugehören. Nicht nur, dass, wie gesagt, die Immobilie danach resilienter ist, höher im Wert bleibt, besser vermarktbar ist. Das sind die, sagen wir mal, Dinge, die den Nutzer dann interessieren, sondern eben auch, dass man heute ein Gewerbegebiet nicht mehr entwickeln kann, wenn es dort keine Aufenthaltsqualität gibt, wenn es dort keine nachhaltige Mobilitätsanbindung gibt.
Gibt es ein konkretes Beispiel irgendwie, welche Maßnahmen so in Duisburg oder unternehmen Sie in Duisburg, um Gewerbeflächen an den Klimawandel anzupassen oder nicht in Duisburg, in der Metropole Ruhr?
Es gibt in jeder Stadt, die ich so da kennengelernt habe mittlerweile, es gibt die Regenagenturen, es gibt hier von den Entwässerungs- und Versorgungsbetrieben zahlreiche wirklich Beratungsstrukturen, Programme, wo man beispielsweise bei der Entsiegelung von Parkplätzen Fördergeld bekommt. Ich meine, das lohnt sich ja doppelt. Also ich entsiegle nicht nur den Parkplatz und tue der Umwelt damit was Gutes, dass das Regenwasser versickern kann, sondern ich schaffe eine neue Aufenthaltsqualität. Und vor allem, ich spare ja auch Entwässerungsgebühren. Also wenn ich nicht mehr einleite und das kann versickern, dann kann das, je nachdem wie groß der Parkplatz ist, schon richtig Kohle sein, die ich da als Unternehmer spare. Also das heißt, es gibt schon Win-Win-Situationen. Diese Fördermöglichkeiten transparenter zu machen, da hat sich unglaublich viel und positiv getan. Das Gleiche gilt mit Dachbegrünung, Solaranlagen. Da gibt es aber auch noch unheimlich viel Potenzial. Gucken Sie mal auf die ganzen Logistikhallen obendrauf. Oft wird gesagt, naja, die Traglasten reichen nicht. Das stimmt übrigens auch. Aber jetzt zumindest mal bei denen, die neuer sind oder neu gebaut werden, könnten die gepflastert werden mit Solarpanelen. Und es gibt vor allem auch die Fördermittel dazu. Und das zum Beispiel stärker miteinander von vornherein zu denken. Da ist so Planung und Wirtschaftsförderung gefragt, dass man das auch den Investoren dann schmackhaft macht.
Was bedeuten denn diese Gewerbegebiete für das Gesamtgeflecht einer Stadt? Wie wichtig sind die für das städtische Leben?
Ich komme zurück auf das, was wir anfangs besprochen haben. Das Thema Arbeit, Wohlstand, Prosperität und letztendlich Strukturwandel ist im Ruhrgebiet halt nach wie vor extrem wichtig. Und wir leben eben nicht vom Tourismus und wir leben nicht praktisch jetzt von unserer landschaftlichen Vielfalt, die wir haben, sondern es ist immer noch eine Region, die tief auch vom Sozialkapital her durch Arbeit geprägt ist. Und diese Arbeit findet zum Großteil eben in Gewerbegebieten beziehungsweise auf Flächen statt, die planerisch als Gewerbeflächen gesichert sind. Das Ruhrgebiet ist als Gewerbefläche gestartet und die Wohnbebauung hat sich angrenzend da drumherum gelegt, ne, weil es praktisch ist, wenn die Leute in der Nähe sind.
Ja, stimmt.
So, und insofern muss man diese Grundvoraussetzung nicht als Nachteil begreifen, aber man muss sie natürlich intelligent und ohne viel Zoff in der Bude miteinander ausverhandeln.
Was wahrscheinlich die eigentliche Herausforderung dann ist am Ende, diesen Potenzialraum, wenn man es so verstehen
genau.
will, so zu gestalten und das auch begreifbar zu machen.
Ja, ich will Ihnen vielleicht auch abschließend einfach sagen, Urbanität nur mit Dichte zu beschreiben, ist heute einfach zu wenig. Klar sind wir halt viele Leute auf engem Raum, aber das ist eine Qualität natürlich an sich, gerade wenn man es natürlich mit dem ländlichen Raum vergleicht, aber der Funktionsmix und die Qualität dieser Dichte muss ja letztendlich intelligent gestaltet sein. Und da bin ich immer jemand gewesen, der nicht sagt, ja, das kann nur grün und nur Wohnen sein, weil ich weiß, wie wichtig das Thema Arbeit für die Menschen ist, gerade in einer eben eher noch durch Strukturwandel geprägten Region. Und auf der anderen Seite, wenn man alles zupflastert und nirgendwo mehr Fahrrad fahren kann und mit dem Hund spazieren, da ist ja auch keinem mitgeholfen. Dann würden Sie hier niemanden davon überzeugen, dass er hier bleibt, wenn er die Gelegenheit hat zu gehen oder umgekehrt, wenn er woanders ist, hierher zu kommen. Na, und das muss miteinander zukunftsfähig gestaltet werden. Und da gehören Gewerbeflächen genauso dazu wie Wohnbauflächen, wie Infrastruktur, wie Grünflächen, wie Wasserflächen. Und da sollte man nicht zu sehr in Silos denken.
Heißt das, dass Wirtschaftsförderer die eigentlichen Stadtentwickler sind, Herr Beck?
Ja, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich sehe definitiv, dass Planer eigentlich Wirtschaftsförderer sind oder sein müssten, weil sie haben wirklich die Möglichkeiten, die Voraussetzungen zu schaffen oder Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es höchstwahrscheinlich zu so und so einer Nutzung kommt. Und ich glaube aber dennoch, dass die Wirtschaftsförderer eben den Kontakt zum Nutzer haben, beziehungsweise auch zum Eigentümer von einer Fläche. Und man kann planerisch viel beschließen und sich vornehmen. Ich habe schon die tollsten Visionen gegeben, was in Duisburg alles in den nächsten 20 Jahren passieren soll und integrierte Handlungskonzepte und so weiter. Und dann wundern sich immer alle, warum davon nur ganz, ganz wenig in der Realität passiert. Und dann wird der Wirtschaftsförderer gefragt, ja, woran liegt's denn, ja, dass sich dafür zum Beispiel keiner interessiert? Also, ja, weil diese Fläche beispielsweise dann eben doch noch ein paar Haken und Ösen hat, die für eine konkrete Nutzung aber gelöst werden müssen. Und das ist kein Thema für Duisburg. In Duisburg gelingt das ehrlicherweise ziemlich gut mittlerweile, sondern das ist eine Frage, inwieweit es uns gelingt, hier viel besser noch zusammenzuarbeiten und vor allem den integrativen Ansatz, dass ein urbaner, intelligenter Funktionsmix eben nur gelingt, wenn Planer und Wirtschaftsförderer eng zusammenarbeiten und eine gemeinsame Zielvorstellung davon haben, wie ihre Stadt auch morgen aussehen soll, gelingen kann.
Sehr schön. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage. Und zwar als letztes eine Zukunftsfrage. Wir sind im Jahr 2050. Stellen Sie sich das Ruhrgebiet vor, was hat sich verändert? Wie haben sich die Gewerbeflächen, Wohnflächen, Arbeitsräume verändert? Wie sehen diese aus?
Also ich will es Ihnen mal vielleicht so beschreiben. Es wird ja im Moment sehr stark damit geworben, dass das Ruhrgebiet die grünste Industrieregion der Welt sogar, glaube ich, sei oder zumindest auf dem Weg dorthin ist. Ich glaube, dass das Ruhrgebiet einen unglaublichen Strukturwandel hingelegt hat, der gerade in der sozialen Dimension ja wirklich einzigartig gelungen ist. Also im Ruhrgebiet hat es keine sozialen Verwerfungen gegeben, wenngleich natürlich trotzdem es einen gewissen Niedergang von sehr beschäftigungsintensiven Branchen gab und das dadurch auch Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Man hat das aber auch durch neue Jobs gut in den Griff bekommen, aber da ist noch ganz gewaltig Luft nach oben. Insofern denke ich, dass wir weiterhin, auch 2050, noch Herausforderungen haben werden, die eher einer aufholenden Entwicklung gleichkommen. Das heißt, wir müssen uns sehr stark darüber Gedanken machen, für wen wollen wir eigentlich attraktiv sein, sowohl im Bestand als auch dann von außen. Und wie bringen wir, gerade weil ja auch woanders schon die Settings sehr gefestigt sind, wie bringen wir gerade das, was für junge Menschen eigentlich spannend ist, in unserer Planung, in unserem Stadtbild unter? Und ich glaube, dass da 2050 diese ganze Vergangenheitsbewältigung gar nicht mehr so entscheidend sein wird. Mein ältester Sohn, der kann mit dem Begriff Ruhrgebiet gar nicht mehr so viel anfangen. Der hat keinen Pütt gesehen, der wohnt in Witten, hat Freunde in Köln, fährt gerne mal nach Amsterdam, war jetzt drei Monate in Argentinien. Für den Ruhrgebiet ist für den die falsche Klammer. Damit können nur Leute was anfangen, die noch mit diesem montanindustriellen Komplex was anfangen können und letztendlich auch die Geschichte dann des Niedergangs damit ein Stück weit antizipieren. Ich glaube auch, dass das Thema Grün ehrlich gesagt nicht das ist, was noch 2050 so wahnsinnig interessant sein wird, weil es ist doch schon wahnsinnig grün. Aber sie müssen, wenn sie attraktiv sein wollen, als Standort grüne und blaue Infrastruktur vorhalten. Und das ist doch hier super gelungen. Ich glaube, dass die Dinge, die 2050 wichtig sind, beispielsweise darin liegen, dass die Universitäten und Hochschulen hier in einer einzigartigen Verdichtung zusammenliegen. Dass ich alles, was ich brauche, um meine Talente zu entwickeln, hier vorfinde. Und dass ich es nicht nur vorfinde für irgendwelche Eliten, die da irgendwie 30.000 Euro pro Jahr bezahlen können, sondern dass ich es auch, wenn ich gut bin und mich anstrenge, sogar kostenfrei bekomme. Ich kann hier gut leben, auch als junger Mensch. Und ich kann hier auch frei leben. Das ist eine Arrival Region, wenn Sie so wollen. Und wenn wir es schaffen, da so ein bisschen unsere Narrative zu verändern, raus aus dieser Erinnerungskultur, raus aus diesen, wir waren ja mal grau und deswegen will ich betonen, wie grün es eigentlich noch ist, hin zu, was ist denn eigentlich wirklich wichtig für junge Leute? Dann sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so bei diesem Thema, guck mal, wie grün das Ruhrgebiet ist, weil das spielt ja immer noch mit dem Gegensatz zu dem Alten, sondern wir sind viel mehr darüber, was es wirklich zu bieten hat, beispielsweise als Wissensregion. Und ich hoffe, dass wir da 2050 ein erhebliches Stück weiter sind.
Ja, spannend. Aber lässt sich ja auch drüber streiten.
Ja, bitte, also dafür bin ich ja da. Ich konnte ja noch gar nichts sagen, dass ich auch die Industriekultur deswegen mal ein bisschen anders aufziehen würde.
Wo Sie gerade Industriekultur sagen und wir ja eigentlich schon am Ende sind. Wir streiten uns später noch weiter einfach. Nein, wollte ich gerne noch kurz darauf hinweisen, dass dieses Thema unendlich weiter besprochen werden kann und genau dazu ja noch mit dem RVR zusammen und Baukultur zusammen die 25 Jahre Route Industriekultur, ein Symposium zur Flächentransformation vom 6. bis zum 8. November auf der Kokerei Hansa stattfinden wird, wo Sie auch mit auf der Bühne sein werden und wieder zu dem Thema diskutieren. Und wir können da dann auch gerne nochmal uns weiter besprechen.
Da freue ich mich sehr drauf, bin ich gerne dabei. Ich glaube, dass das Ruhrgebiet sich in seiner Außendarstellung und letztendlich auch in der Beschreibung dessen, was es eigentlich ausmacht, immer noch sehr stark natürlich über die Vergangenheit definiert. Ich sehe die Erinnerungskultur jetzt gerade im Falle der Industriekultur, wo ja letztendlich die sozusagen in Bauwerken verewigte Montanindustrie ja letztendlich konserviert wird, natürlich nicht mehr unter dem Aspekt, dass sie immer noch an allen Orten im Grunde genommen brummt, sondern es sind ja letztendlich die alten Anlagen, die jetzt wiederum die Plattform dafür sein sollen, sich zum einen zu erinnern, was das Ruhrgebiet früher ausgemacht hat, was vielleicht auch die Triebfedern der Entwicklung waren, aber zum anderen auch neue Nutzungen eigentlich damit zu erlauben, diese Freiräume, diese Kulisse letztendlich des Vergangenen zu nutzen, um auch Neues zuzulassen. Und mein Standpunkt ist, dass diese Neunutzung bisher mir einfach zu beschränkt sind. Sie sind nämlich im Wesentlichen auf Kunst und Kultur oder so eine gewissen Festivals, also einer, sage ich mal, eher an gewissen Gegebenheiten geknüpfte Vermarktung genutzt. Und wir haben ja vorhin über das Thema gesprochen, dass eigentlich die attraktivsten Gewerbegebiete auch sich in Zukunft dadurch auszeichnen müssten, dass sie neue Nutzungen erlauben. Und jetzt wäre mal meine provokante Frage, was spricht dagegen, dass man auf Zollvereinen wohnen kann? Würde es das Welterbe zerstören? Oder würde es nicht vielleicht genau das aufgreifen, was wir hier gerade miteinander besprochen haben, dass nämlich gerade die städtebaulich interessanten Flächen, wo sie in Teilen sagen, ich habe hier eine Erinnerungskultur, also eine Kulisse, die ich bewahre, um ein Stück weit auch zu zeigen, wo ich herkomme, die ideale Grundlage dafür sein kann, dass es eine Gewerbenutzung gibt, dass es Wohnnutzung gibt, dass es kulturelle Nutzung gibt, dass es dann auch Nutzungen gibt, die das Zusammenleben dort letztendlich verbessern, beispielsweise Gastronomie. Und dass wir dadurch es endlich mal schaffen, diese dann doch fast in jeder Ruhrgebietsstadt vorhandenen Orte der Industriekultur auch mal wirklich zu beleben. Weil, seien wir mal ehrlich, selbst auf Zollverein, selbst im Landschaftspark, wenn es ein bisschen grauer draußen ist, unter der Woche nach 17 Uhr ist da nichts mehr los. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein verschwendetes Potenzial. Und da, glaube ich, könnte man noch mehr miteinander machen, wenngleich man auch vorsichtig sein muss, dass das nicht kommerzialisiert wird. Es geht ja mir eher um dritte Orte, ne, die nicht dadurch sich auszeichnen, dass da plötzlich ein urbaner Themenpark entsteht, sondern es geht darum, wie kann man diese Kulisse der Erinnerungskultur, die Kulisse der Montanindustrie nutzen, um eigentlich die Zukunft des urbanen Ruhrgebiets auch zu beschreiben.
Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein spannender Gedanke dazu.
Schön, dass Sie unser Gast waren und diese Perspektive für uns eingenommen haben.
Vielen, vielen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Tschüss. Danke.